das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Romy Hiller.
Ein herzliches Willkommen zu später Stunde.
Einen schönen guten Abend.
Die USA beschlagnahmen zwei Tanker, die offenbar mit Venezuela in Verbindung stehen. Es geht um ein globales Geschäftsmodell. Den Verkauf von Öl, das aufgrund von Sanktionen eigentlich gar nicht verkauft werden dürfte. Im Nordatlantik brachte US-Militär die unter russischer Flagge fahrende Bella 1 unter seine Kontrolle. Der Tanker soll, so der US-Vorwurf, seit längerem illegal Öl etwa aus Venezuela transportiert haben. Genau wie die in der Karibik gestoppte Sophia. Torben Börgers.
Es sind Szenen wie aus einem Actionfilm. Einsatzkräfte der US-Küstenwache entern die Sophia und bringen den Öltanker in der Karibik unter ihre Kontrolle. Das Schiff soll Teil einer sogenannten Schattenflotte sein und Öl aus Venezuela nach Asien geliefert haben, trotz bestehender Sanktionen. Der Vorfall verlief ohne Zwischenfälle. Das Schiff führte illegale Aktivitäten in der Karibik durch. Ein paar tausend Seemeilen weiter nordöstlich setzten die USA einen zweiten Tanker fest, nach einer mehrwöchigen Verfolgungsjagd. Von Venezuela aus flieht die Bella 1 offenbar zunächst über den Atlantik in die Nordsee, ehe sie zwischen Island und Großbritannien festgesetzt wird. Unterwegs soll die Crew den Namen des Schiffes in Marinera geändert haben und fortan unter russischer Fahne weitergefahren sein. Sie haben buchstäblich einen Eimer Farbe geholt und eine neue Flagge auf den Rumpf gemalt. Das entspricht nicht dem Seerecht. Medienberichten zufolge soll möglicherweise ein russisches U-Boot die Bella 1 begleitet haben oder auf dem Weg zu ihr gewesen sein. Laut Außenministerium in Moskau sind mehrere russische Staatsbürger Teil der festgesetzten Crew. Im Staatsfernsehen reagiert das Verkehrsministerium mit scharfer Kritik auf die Beschlagnahmung. Die Freiheit der Schifffahrt ist in internationalen Gewässern garantiert und kein Staat hat das Recht, Gewalt gegen Schiffe anzuwenden, die ordnungsgemäß in den Hoheitsgebieten anderer Staaten registriert sind. Unterdessen treibt US-Präsident Trump sein Vorhaben voran, die Kontrolle über das venezolanische Ölgeschäft zu erlangen. Dafür sollen einige Sanktionen gegen das südamerikanische Land aufgehoben werden, um den Transport und den Verkauf des Öls auf dem Weltmarkt zu ermöglichen. Wir werden zwischen 30 und 50 Millionen Barrel Öl fördern und zu Marktpreisen verkaufen. Dieses Geld wird dem venezolanischen Volk zugutekommen, nicht der Korruption und nicht dem Regime. Experten sind skeptisch, dass es wirklich dazu kommt und sehen in dem Vorgehen der Amerikaner vor allem eine Machtdemonstration.
Das zeigt vor allem, dass diese Sphäre der Macht, die Amerika sich baut hier in der westlichen Hemisphäre, dass die ernst genommen wird und dass die Amerikaner sogar bei einem russischen Öltanker durchgreifen.
Was mit den gekaperten Schiffen nun passiert, ist noch unklar. Die Sophia zumindest wird vorerst in die USA eskortiert.
Kerstin Klein in Washington. Kerstin, was bedeutet die Aktion von heute?
Also es ist ganz sicher ein Zeichen der Stärke. Die USA, die haben schon Ende letzten Jahres diese Blockade verhängt. Dieses Schiff ist da irgendwie durchgerutscht und die USA haben das jetzt wieder korrigiert aus ihrer Sicht, indem sie hinterher sind und das eben auch gekapert haben. Aber natürlich geht es vor allen Dingen auch um das Öl. Die USA sagen, sie wollen die totale Kontrolle über das venezolanische Öl. Dafür müssen sie diese Blockade durchsetzen und dafür haben sie auf der anderen Seite auch jetzt einen Deal verkündet. Sie sagen, dass Venezuela Öl liefert, die USA das dann verkaufen, das Geld soll auf einem amerikanisch geführten Konto landen, dann den Venezuelanern und den Amerikanern zugutekommen. Aber eben, es liegt im Ermessen der USA, wie dieses Geld verteilt wird. Nur ein Haken daran, die venezolanische staatliche Ölgesellschaft, die hat zwar Gespräche bestätigt mit den USA, aber gesagt, dass es noch keinen Deal gibt.
Die USA haben einen Tanker unter russischer Flagge beschlagnahmt. Hat das Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen den USA und Russland?
Also Trumps Pressesprecherin, die ist da heute nach gefragt worden und die sagte, das Verhältnis von Donald Trump zu Wladimir Putin sei nach wie vor gut. Sie sagt aber auch, dass Donald Trump immer auch die US-Interessen durchsetzen würde. Dazu passt, was hier in den vergangenen Tagen diskutiert wurde und was auch im Beitrag anklang, dass die USA jetzt zunehmend von der Monroe-Doktrin reden, eine über 200 Jahre alte Doktrin von dem damaligen fünften Präsidenten James Monroe, der eben reklamiert hat, dass die USA die Dominanz in der westlichen Hemisphäre haben müssten. Das wollen die USA jetzt noch mal bestärken. Und dazu passt auch, dass Donald Trump heute verkündet hat, das Verteidigungsbudget, das Militärbudget im kommenden Jahr von 1 Billion Dollar auf 1,5 Billionen Dollar zu erhöhen. Und was ganz interessant ist, dass die Kritik aus Russland doch relativ verhalten ist. Es gibt sie, aber sie ist nicht besonders scharf. Es könnte darauf hindeuten, dass Russland diesen Anspruch akzeptiert, möglicherweise mit dem Hintergedanken, dann auch eigene Ansprüche zu reklamieren. Es kann aber auch sein, dass diese Entscheidung, diese Reaktion einfach nur in den kommenden Tagen noch kommt.
Mhm. Kerstin Klein, vielen Dank nach Washington. Es ist ein Augenblick, der für die meisten von uns vollkommen normal ist, für etwa 100.000 Berlinerinnen und Berliner, aber etwas ganz Besonderes. Wenn das Licht wieder angeht. Seit Samstag saßen Zehntausende Haushalte und etwa 2.000 Betriebe im Südwesten der Hauptstadt im Dunkeln und im Kalten. Seit dem Brandanschlag an einer Kabelbrücke, zu dem sich eine linksextremistische Gruppe bekannt hat, die Bundesanwaltschaft ermittelt. Nun also endlich wieder Strom für die meisten, der, und das ist die einzige gute Nachricht daran, etwas früher wieder fließt als erwartet. Nur ob nach 4 düster frostigen Tagen dafür noch jemand dankbar ist? Griet von Petersdorf über den Es-werde-Licht-Moment.
Guten Abend.
Guten Abend.
Was darf sein?
Dampfende Nudeln, Gulasch satt. Das Angebot der Bundeswehr wird gern angenommen in Berlin-Zehlendorf, auch wenn der Strom nun wieder da ist. Und das 1,5 Tage früher als ursprünglich angekündigt. Bei ihr schon seit gestern. Lina Jantimat, wir hatten sie schon Anfang der Woche besucht. Mit großer Freude knipst sie die Lampen an. Immer wieder, endlich gehen sie. Sie lebt mit ihrer pflegebedürftigen Mutter zusammen.
Wir haben Licht, wir haben Heizung, es ist wieder warm. Es ist einfach wieder die Normalität da.
Wir können wieder sehen, wir finden alles.
In dieser Senioreneinrichtung müssen die Bewohner noch bis morgen auf den Wiedereinzug warten. Der Haustechniker prüft erst, ob wirklich alles geht, von der Heizung bis zum Pflegebett. Es bewegt sich alles gut. Aber das aktuelle Leitungsnetz ist ein Provisorium. Da muss noch viel geschehen, bis es so wird wie vorher. Es gibt die ernüchternde Erkenntnis, was die kritische Infrastruktur betrifft, da ist nicht nur Berlin, sondern ganz Deutschland verletzlich.
Wir werden uns hier im engen Austausch mit den anderen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, aber auch mit der Bundesregierung gemeinsam austauschen, wie wir die kritische Infrastruktur in unserem Land besser schützen können. Das wird die Aufgabe sein, ja, auch an diesem Beispiel, was wir hier in Berlin durch diesen linksterroristischen Anschlag erfahren mussten.
Doch der regierende Bürgermeister erntet auch Kritik. Er habe sich zu spät am Ort des Geschehens gezeigt, zu Beginn noch Tennis gespielt. Allerdings beginnt mittlerweile auch der Wahlkampf hier in Berlin. Neue Fragezeichen gibt es bei den möglichen Tätern. Eine linksextremistische Vulkangruppe bekannte sich zur Tat. Später betonte sie noch einmal, sie sei es wirklich gewesen und nicht etwa Russland. Heute meldete sich eine andere Vulkangruppe. Solch einen Anschlag auf die Zivilbevölkerung, das würde sie nicht tun. Klaus Wollner kümmert sich um seine individuelle kritische Infrastruktur. Als erfahrener Camper kam er gut zurecht mit dem Leben ohne Strom, doch auch er will das nächste Mal besser gerüstet sein. Ist die Wohnung kalt, muss wenigstens der Camper warm sein.
Hier habe ich jetzt meine Gasflaschen jetzt füllen lassen, damit ich die Heizung wieder im Wohnmobil betreiben kann, falls im Notfall man wieder sozusagen, dann hier übernachten könnte, theoretisch.
Das Leben normalisiert sich im Südwesten Berlins, aber viele machen sich nun Gedanken über Batterien, Solar- und Gaskocher.
Was haben Sie diesen Donnerstag und Freitag vor? Also wenn es nach dem Deutschen Wetterdienst geht, dann bleiben Sie am besten zu Hause. Denn Elli, das Sturmtief, kommt und könnte schon morgen gefährliche Glätte im Südwesten und im Laufe des Freitags heftigen Schneefall im Norden und Osten bringen. Und das alles on top auf die Winterlandschaft, die in weiten Teilen des Landes ohnehin schon den einen eine Freude und den anderen lästig ist. Vorsorglich werden nun mancherorts Schulstunden abgesagt, Beerdigungen verschoben und Zug- und Busfahrpläne zusammengekürzt. Wie heftig es wirklich wird, das fragen wir gleich. Erstmal einen Blick ins Nachbarland Niederlande, wo Schnee und Eis bereits den Takt bestimmen. Christian Feld.
Solange Sie auch schauen. Die Anzeigetafel im Hauptbahnhof Amsterdam bietet an diesem Mittwoch eine Menge schlechte Nachrichten. Viele Reisen werden zum ungeplanten Abenteuer. Ach, das war alles ziemlich schwierig. Unser Flug wurde gecancelt. In letzter Sekunde mussten wir Bahntickets kaufen. Der erste Zug ausgefallen. Jetzt hoffen wir auf den zweiten. Verrückt. Wir haben uns vorher im Internet informiert, was fährt und was nicht. Und das stimmte alles. Also, wir haben die Reise entsprechend angepasst. Das Bahnnetz der Niederlande gilt als pünktlich und eng getaktet. Wenn dann Eis und pappiger Schnee Weichen lahmlegen, müssen schnell gleich mehrere Züge warten. Aber so viel Schnee, das kommt in den Niederlanden wirklich selten vor. Und deshalb lohnt es sich nicht, Milliarden zu investieren, um uns dagegen widerstandsfähiger zu machen. Auf den Straßen lösen sich im Laufe des Tages die Staus wieder auf. Am Vormittag waren es insgesamt mehr als 700 Kilometer. Das gab es zuletzt 1999. Hier sollen eigentlich Flugzeuge starten. Nun, in Eindhoven geben sie ihr Bestes, damit das möglich wird. Flüge statt Flüge. Allein in Amsterdam Schiphol sind es mehr als 800 gestrichene Verbindungen. Wieder eine Anzeigetafel und wieder viele Geschichten vom Reisen oder vielleicht Reisen. Ich warte nur noch auf ein paar Freunde. Wenn es gut geht, fliegen wir gegen 9:30 nach Abu Dhabi. Wir gehen vom Besten aus und wenn nicht, können wir auch nichts machen. Wir haben in einem Hotel geschlafen, das hoffentlich unsere Fluglinie bezahlt. Wissen wir aber noch nicht. Wir haben es erstmal selbst bezahlt. Keine Ahnung. Schneetage in den Niederlanden, Zeit auch für ungewöhnliche Gedankenspiele. Gondeln über Gleisen. Eine schöne Fantasie dank KI. Nur das mit dem Aussteigen ist gewöhnungsbedürftig.
Carsten Schwanke aus dem Wetterkompetenzzentrum in Frankfurt am Main. Carsten, was kommt da morgen und Freitag auf uns zu?
Auf jeden Fall weiterhin Schnee und eben schon die angesprochene Glättegefahr. Schauen wir mal auf die Schneemengen, die morgen im Verlauf des Donnerstags herunterkommen innerhalb von 12 Stunden. Tagsüber, wir sehen vor allem ein stärkeres Schneefallgebiet im Norden Deutschlands. Von Bremen südlich an Hamburg vorbei über Lüneburger Heide bis zur Altmark. Hier können 5 bis 10 Zentimeter herunterkommen, ähnlich viel am Alpenrand. Im Westen steigen die Temperaturen. Trotzdem kann es hier örtlich dann auch durchaus glatt werden. Die Böden sind gefroren. Wesentlich kritischer wird der Freitag. Dann erreicht uns ein Sturmtief, aber dann vor allem mit einem großen Hauptschneefallgebiet im gesamten Norden und Nordosten. 10 bis 20 Zentimeter zwischen Bremen, Hamburg, Berlin und Cottbus. Und der Schneefall ist hier nur das eine Thema. Das andere ist der kräftige Ostwind, der in diesem Bereich auch zu hohen Schneeverwehungen führen kann, von teilweise mehr als einem halben Meter Höhe. Das heißt, genau in diesem Gebiet wird es wirklich prekäre Straßenverhältnisse, aber auch schwierig auf den Schienen. Also das wird, glaube ich, eine ganz schwierige Lage. Sturmböen bei milderen Temperaturen im Südwesten. Und in der Nacht von Freitag auf Samstag, da kommt der Schneefall wieder in die Mitte und den Süden zurück, weil es hier wieder kälter wird. Der Winter lässt sich nicht so schnell schlagen in diesen Tagen.
Ich sehe schon. Carsten Schwanke, vielen Dank. Wir sehen uns später noch einmal. Danke. Der Iran erlebt seit Wochen Proteste und die weiten sich aus. So schildern es unsere Korrespondentin und Reporterkollegen. Bilder davon wie dieses gibt es seit Ende Dezember, als die Proteste begannen, inzwischen nur noch auf Social-Media-Portalen. Das Filmen und Fotografieren steht unter Strafe. Anfangs waren es vor allem Händler, die auf die Straße gingen, um gegen die schlechten wirtschaftlichen Bedingungen zu demonstrieren. Hinzu kamen weitere Teile der Bevölkerung, die steigende Lebenshaltungskosten und die hohe Inflation anprangern. Tausende sollen bislang festgenommen worden und mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen sein. Katharina Willinger berichtet aus Teheran.
Mit Taxifahren hält Hormet sich irgendwie über Wasser. Dabei hat er studiert, ist technischer Zeichner. Doch nach der Uni fand er keinen Job. Für uns Iraner ist das Leben sehr schwierig geworden. Das geht ja nicht nur mir so. Was ist erst mit Leuten, die Kinder haben? Wir kämpfen wirklich ums Überleben und wir bemühen uns wirklich sehr. Seit 3 Jahren fährt der 29-Jährige nun schon Taxi in Teheran, an 6 Tagen in der Woche, und hat dabei nicht einmal eine Sozialversicherung. Es gibt so vieles, was ich jetzt sagen könnte. Es gibt so viele junge Menschen wie mich, deren Eltern alles gegeben haben, damit wir studieren können. Und heute haben viele von uns nicht mal mehr Lust, morgens aufzustehen. Perspektivlosigkeit, eines von vielen Problemen, die junge Iraner seit Jahren mit sich herumschleppen. Aktuell demonstrieren daher auch viele junge Menschen, vor allem aus ärmeren Schichten. Doch die Wut beschränkt sich nicht auf die wirtschaftliche Misere. Viele fordern ein Ende der Islamischen Republik, sehen keine Reformmöglichkeiten. Der oberste Richter im Land nennt sie Unruhestifter und Randalierer. Er droht Protestierenden heute zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage. Wenn jemand auf die Straße geht, um zu randalieren oder Unsicherheit zu schaffen, dann gibt es für ihn keine Entschuldigungen mehr. Die Angelegenheit ist sehr klar. Sie handeln im Einklang mit den Feinden der Islamischen Republik Iran. Wie schon bei vergangenen Protesten gehen Einsatzkräfte mit Gewalt gegen Demonstranten vor, wie hier im großen Basar von Teheran, wo Händler und Arbeiter gestern demonstrieren. Journalisten ist es dabei weiterhin nicht erlaubt, die Proteste zu filmen. Laut einer Menschenrechtsorganisation sollen bisher mindestens 30 Protestierende getötet, mehr als 2000 festgenommen worden sein. Ob Taxifahrer Hormet nach Feierabend demonstriert, fragen wir ihn nicht. Eine Äußerung dazu wäre zu gefährlich für ihn vor der Kamera. Ich muss gerade irgendwie klarkommen, mich mit schwierigen Bedingungen arrangieren, viel Frust und ganz viel inneren Druck aushalten. Aktuell habe er allerdings auch Hoffnung auf Veränderung, sagt er. Ein Gefühl, das momentan viele Menschen im Iran mit ihm teilen.
Und was heute sonst noch wichtig war, das hat jetzt Romy.
Bundespräsident Steinmeier wirft den USA einen Wertebruch vor und beklagt die Erosion der Weltordnung. Bei einem Festakt in Berlin zu seinem 70. Geburtstag sagte das Staatsoberhaupt, die Respektlosigkeit gegenüber dem Völkerrecht sei weit fortgeschritten. Steinmeier ging nicht direkt auf die Vorkommnisse in Venezuela und die Drohgebärden der USA gegen Grönland ein. Er sprach aber wörtlich davon, dass es nun darum gehe, zu verhindern, dass sich die Welt in eine Räuberhöhle verwandle. Die Spannungen zwischen den USA und Dänemark im Streit um die Zukunft Grönlands gehen unterdessen weiter. Am Rande eines Pressetermins sagte US-Außenminister Rubio, es werde in der kommenden Woche offizielle Gespräche mit Vertretern Dänemarks geben. Er betonte erneut, es sei weiterhin der Wunsch von Präsident Trump, die größte Insel der Welt zu erwerben und in die USA einzugliedern. Trump sei auch nicht der erste Präsident, der dies fordere, so Rubio. Völkerrechtlich gehört Grönland zu Dänemark. Und zur Börse. Der DAX ist auch im neuen Jahr weiter auf Rekordjagd. An der Frankfurter Börse übersprang der deutsche Leitindex am Vormittag erstmals die Marke von 25.000 Punkten. Und am Ende des Tages ging der DAX dann mit 25.122 Punkten aus dem Handel. Ein neues Allzeithoch und ein Plus von fast 1% im Vergleich zum Vortag.
Und wir bleiben in Deutschland, wo heute bekannt wurde, dass die Zahl der Arbeitslosen weiter gestiegen und so hoch ist wie seit Jahren nicht mehr. Im Dezember lag sie bei 2,9 Millionen. Ab Mitte des Jahres könnte sich der Arbeitsmarkt etwas erholen, vorausgesetzt die Industrie beginnt zu florieren. Gerade erst hatte Kanzler Merz eingeräumt, die Lage der deutschen Wirtschaft sei in einigen Bereichen sehr kritisch. Bei den Nachbarn in Polen sieht es dagegen glänzend aus. Das Wachstum dürfte im abgelaufenen Jahr bei mehr als 3% liegen. Wie machen unsere Nachbarn das bloß? David Zajons.
Hightech in Handarbeit. In dieser Fabrik in der Nähe von Warschau produzieren sie Infrarotsensoren, die zum Beispiel in Bahngleisen oder in Panzern verbaut werden und sogar in Weltraumsonden. Derzeit arbeiten hier rund 200 Menschen. Das Unternehmen wächst, will seine Mitarbeiterzahl bis 2030 mehr als verdoppeln. Eine neue Fabrik für Mikrochips ist geplant. Europa setzt gerade auf technologische Souveränität. Dadurch kehrt Produktion aus Asien nach Europa zurück. Polen wird dabei zu einem Zentrum, sowohl für die Produktion als auch für Innovation. Polen boomt. Das Bruttoinlandsprodukt wächst um 3% pro Jahr. Lange haben hier vor allem westliche Unternehmen kostengünstig produzieren lassen. Inzwischen entwickelt das Land eigene Innovationskraft. Białystok im Osten Polens. Das Startup WorkEye hilft anderen Unternehmen dabei, ihre Büroanwendungen zu digitalisieren, mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Und auch bei der eigenen Unternehmensgründung habe man von der Digitalisierung in Polen profitiert. Wir haben unsere Gesellschaft 2016 gegründet. Schon damals ging das im Grunde komplett online. Heute geht die Unternehmensgründung sogar noch einfacher, innerhalb von 5 Minuten. Man kann mit minimalem Startkapital ein Unternehmen gründen. Die Polen hätten ein Unternehmergen in sich, sagt der Gründer, einen Hunger nach mehr. Möglicherweise liegt das am Aufstiegswillen nach Jahrzehnten des Sozialismus. Auch die EU-Gelder, die nach Polen geflossen sind, haben zum Wirtschaftsboom beigetragen. Von diesem Boom profitiert auch Deutschland. 2024 war Polen der viertwichtigste Absatzmarkt für deutsche Unternehmen und hat damit China überholt. Christopher Fuß leitet die Außenwirtschaftsagentur des Bundes in Warschau. Regelmäßig empfängt er hier deutsche Unternehmensvertreter.
Wenn eine Wirtschaftsdelegation aus Deutschland nach Polen kommt, speziell hier nach Warschau kommt, dann schauen sie in viele, viele große Augen. Ja, die Leute machen dann wirklich die Augen auf, die Kinnlade fällt runter. Also man ist wirklich beeindruckt von dem, wie sich dieses Land, speziell auch wie sich die Großstädte hier entwickelt haben. Das hat man in Deutschland gar nicht so sehr auf dem Schirm.
Nicht alles läuft rund in Polens Wirtschaft. Die Neuverschuldung des Staates ist mit die höchste in der EU. Die Alterung der Gesellschaft stellt auch hier das Rentensystem vor Probleme. Und dennoch, der wirtschaftliche Erfolg im Land ist spürbar. Wenn ich durch Polen fahre, wenn ich die Fabriken sehe, die Infrastruktur, die Straßen, die Rechenzentren, die gerade entstehen, dann glaube ich, ja, wir können stolz darauf sein, wo wir als Polen stehen. Für ihn und für viele in Polen ist aber klar, sie wollen noch besser werden.
Und wir holen nochmal Carsten ins Programm, reden wieder über kaltes Winterwetter und schauen dabei auf die kommenden Tage. Carsten, wann wird es denn wieder ruhiger?
Ja, ruhiger und vor allem sonniger wird es vor allem am Sonntag. Allerdings bleibt es bitterkalt. Das hier sind die Temperaturen für Sonntagmittag. Dauerfrost in ganz Deutschland, nachdem Sturm und Schnee abgezogen sind. In der Mitte zum Teil auch mittags nur Temperaturen um rund -8 Grad. Schnee fällt aber auch in dieser Nacht. Schauen wir auf die aktuelle Entwicklung. Die Schneeschauer, die wir heute Nachmittag im Westen hatten, die ziehen langsam über die Mitte hinweg weiter, kommen im Osten nicht wirklich an. Dort sind es nur noch wenige Flocken. Morgen Vormittag dann zum einen im Norden, zum anderen am Alpenrand stärkere Schneefälle, auch im Südwesten. Hier geht das Ganze aber ziemlich schnell dann doch in Regen über, denn es wird hier milder. Hier kommt die wärmere Luft heran. Die Temperaturen heute Nacht im Osten noch mal unter -10 Grad. Im Westen schon knapp in den Plusgraden. Tagsüber im Westen +2 bis +6 Grad. In der Osthälfte bleibt es bei leichtem Dauerfrost. Die weiteren Aussichten, der Freitag, der kritische Freitag mit Sturm und mit diesem Dauerschneefallgebiet im Nordosten, den hatten wir schon besprochen. Am Samstag kommt die kältere Luft mit Schneefällen auch wieder in den Süden zurück. Und am Sonntag scheint bei frostigen Temperaturen die Sonne.
Ein frostiges Danke, lieber Carsten. Dankeschön.
Gerne.
Wir machen jetzt eiskalt Schluss. Hier folgt jetzt Dorfgendarm Franz Eberhofer im Sauerkrautkoma.
Und vielleicht noch mal ein bisschen Eigenwerbung rund um die Uhr. Informiert bleiben Sie natürlich auf tagesschau.de oder auf unserem Nachrichtenkanal Tagesschau24.
Morgen gibt es uns wieder und Sie sind hoffentlich mit dabei. Tschüss.